Herzlich willkommen zur 42. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier am DNOTI. Und ja, Fabian, du bist heute wieder mein Co-Host. Grüß dich.
Herzliches Hallo an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ein herzliches Hallo an dich, lieber Andreas.
Fabian Schwarz, rheinischer Notarassessor. Wir haben eine Besonderheit für die heutige Folge. Vor uns liegt nämlich kein Gutachten, sondern vor uns liegt eine aktuelle BGH-Entscheidung. Wir wollen im Podcast hin und wieder auch, wenn es sich eben ergibt, auch mal aktuelle Rechtsprechung besprechen. Das machen wir im DNOTI-Report auch. Vielleicht kann man es dann als Entscheidung des Monats oder so verstehen. Also ungefähr in dem Rhythmus ist es geplant. Die BGH-Entscheidung, liebe Hörerinnen und Hörer, die wir jetzt vor uns liegen haben, betrifft ganz wichtige Praxisfragen eigentlich, also ganz, ganz häufige Probleme aus der Praxis. Es geht nämlich auch hier, wie auch in der vorhergehenden Folge Nummer 41 mit unserem lieben Privatdozent Dr. Patrick Meyer, um Rückforderungsrechte bei Überlassungsverträgen. Die Entscheidung aus dem Dezember 2024 bietet durchaus Anlass, dann nochmal genauer in die Vertragsmuster reinzuschauen. Also die Entscheidung des BGH trägt das Aktenzeichen römisch 5 ZR 159 aus 23. Sie ist vom 6. Dezember 2024 vor Instanzen des OLG München und des LG Augsburg. Der amtliche Leitsatz lautet wie folgt, also es geht um BGB § 164 Absatz 1 Satz 1, also die allgemeine Regelung zur Vertretung. Da heißt es, wird in einem Grundstücksüberlassungsvertrag der Anspruch des Veräußerers auf Rückübertragung des Grundstücks als höchstpersönlich bezeichnet, hindert dies regelmäßig nicht die Stellvertretung bei der Geltendmachung des Anspruchs. Also wie üblich relativ lang. Nochmal, wird in einem Grundstücksüberlassungsvertrag der Anspruch des Veräußerers auf Rückübertragung des Grundstücks als höchstpersönlich bezeichnet, hindert dies regelmäßig nicht die Stellvertretung bei der Geltendmachung des Anspruchs. Wir machen es jetzt so, ich werde einmal den Sachverhalt vorstellen, der der Entscheidung des BGH zugrunde lag. Dann machen wir anschließend einen kleinen, ja, vielleicht didaktischen Exkurs oder schieben ein bisschen was ein zur Gestaltung von Rückforderungsrechten, genauer gesagt zur Ausübung von Rückforderungsrechten. Und dann anschließend schauen wir uns vor dem Hintergrund dessen, was du, lieber Fabian, uns dazu dann erklären wirst, die Entscheidung des BGH etwas genauer an. Also was war passiert? Man würde meinen, ein ganz alltäglicher Fall, für den man in den notariellen Urkunden entsprechend auch Vorsorge trifft. Wir haben das Vorversterben des Übernehmers vor dem Übergeber. Also die Eltern haben mit notariellem Überlassungsvertrag ihrem Sohn ein Hausgrundstück übertragen und haben sich aber in diesem Überlassungsvertrag unter der Ziffer 17 einen auch so bezeichneten Rückauflassungsanspruch ausbedungen. Da ist genauer folgende Regelung vorgesehen. Und zwar, ich lese wieder vor, wörtlich zitiert, der Veräußerer ist berechtigt, den Vertragsgrundbesitz vom Erwerber unentgeltlich zurückzuverlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen eintritt. A. Der Erwerber vor dem Letztversterbenden der beiden Veräußerer verstirbt. Und jetzt kommt es zur weiteren Regelung, nämlich dazu, Ziffer drittens, der Anspruch ist höchstpersönlicher Natur und nur übertragbar und vererblich, wenn er vom Veräußerer zu Lebzeiten geltend gemacht wurde. Der Anspruch kann nur mittels eingeschriebenen Brief binnen eines Jahres nach Kenntnis vom Vorliegen des Anspruchsgrundes geltend gemacht werden. Also wenn man das so liest, denkt man im ersten Moment, ja, das habe ich auch schon mal so vorgelesen. Also es kommt einem durchaus recht bekannt vor. Nochmal, es kommt nämlich dann später auch ein bisschen auf den Wortlaut an. Da heißt es, der Veräußerer ist berechtigt, den Vertragsgrundbesitz unentgeltlich zurückzuverlangen, wenn eben der Erwerber vor dem Letztversterbenden verstirbt. Und ganz wichtig, der Anspruch ist höchstpersönlicher Natur und nur übertragbar und vererblich, wenn er vom Veräußerer zu Lebzeiten geltend gemacht wurde. Der Vertrag wurde dann auch vollzogen, also der Sohn wurde hier als Eigentümer dann im Grundbuch eingetragen, das Ganze entsprechend auch abgesichert mit Rückauflassungsvormerkung. Und dann verstirbt aber leider der Sohn vor den Eltern und wird alleine beerbt von seiner Ehefrau. Und die Eltern sagen, ja gut, also irgendwie ist es blöd, aber genau dafür haben wir ja dieses Rückforderungsrecht auch vereinbart. Wir wollen nicht, dass diese Immobilie jetzt bei unserer Schwiegertochter landet, sondern wir machen dieses Rückforderungsrecht geltend. Und wie machen sie das? Sie beauftragen eine Anwältin damit, dieses Rückforderungsrecht für sie geltend zu machen. Sagen wir, gut, also hier Auftrag an die Anwältin, bitte kümmere dich mal darum, dass wir wieder Eigentümer dieser Immobilie werden. Ja, die Frage ist jetzt, hätten Sie diesen Anspruch höchstpersönlich selbst, also nur die Eltern, unmittelbar gegenüber der Ehefrau geltend machen können? Oder war es nach den vertraglichen Regelungen möglich, dass Sie damit eine Rechtsanwältin beauftragen und die dann entsprechend eben in Vertretung der berechtigten Übergeber hier dieses Rückforderungsrecht geltend macht? Also die streiten sozusagen darum, die streiten gar nicht darum, ob dieses Rückforderungsrecht im Kern existiert, sondern die streiten tatsächlich konkret um die Frage, ist es hier zulässigerweise richtig ausgeübt, indem nämlich die Eltern das eben nicht höchstpersönlich geltend gemacht haben, sondern eben vertreten durch eine Rechtsanwältin. Das Ganze spielt durchaus für das Wohl und Wehe dieser Immobilie eine Rolle, denn diese Frist, die in dem Vertrag geregelt war, die war zwischenzeitlich abgelaufen. Das heißt, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, ihr habt das nicht wirksam ausgeübt, denn ihr hättet es höchstpersönlich selbst ausüben müssen, dann würden die berechtigten Eltern jetzt eben in die Röhre gucken, weil sagen, ja, jetzt ist ja leider die Frist abgelaufen. Also jetzt kommen wir da auch nicht mehr zu unserem Glück. Deswegen war die Frage dann am Ende auch tatsächlich entscheidungserheblich. Also geht so ein bisschen um Details der Ausübung eines solchen Rückforderungsrechts. Welche Möglichkeiten der vertraglichen Gestaltung gibt es hier typischerweise und wurde hier zulässigerweise eine Rechtsanwältin eben mit der Geltendmachung dieses Rückforderungsanspruchs betraut? Fabian, ich baue dir noch eine kleine Brücke für deinen didaktischen Teil. Wir haben die Gestaltungsliteratur durchgesehen. Es wird einhellig empfohlen, diese Rückforderungsrechte nach einem ganz bestimmten Modell auszugestalten. Kollege Herrler nennt es im Beck'schen Notarhandbuch das Optionsmodell. Vielleicht kannst du dazu jetzt gleich ein bisschen was erzählen.
Lieber Andreas, vielen Dank schon einmal für deine Ausführungen, für die Sachverhaltsdarstellung. Dann übernehme ich an dieser Stelle einmal sehr gerne und greife das auf, was du gesagt hast. Du sagtest nämlich, es geht um die Ausübung des Rückforderungsrechts. Die Frage stellt sich dann tatsächlich im BGH-Fall, ob es wirklich so ist oder ob es nicht vielleicht um die Geltendmachung eines Anspruchs geht. Die Unterscheidung stellen wir dann gleich nochmal genauer dar. Um zu verstehen, was es denn mit dieser Unterscheidung auf sich hat, bietet es sich aber, wie du gerade schon einmal einleitend genannt hast, an, einmal zu überlegen, wie kann ich diese Rückforderungsrechte denn ausgestalten? Und dann aufgreifend dieses sogenannte Optionsmodell, das würde sich, und das ist mutmaßlich das, was am häufigsten in der Gestaltungsliteratur empfohlen wird, möglicherweise dem folgend dann auch am häufigsten so in den notariellen Verträgen in der Praxis auftaucht.
Also wir haben nachgeguckt im Beck'schen Notarhandbuch, da schreibt es der Kollege Herrler als empfehlenswert. Wir haben nachgeguckt im bekannten Handbuch zur Vermögensnachfolge in der notariellen Praxis vom Kollegen Kraus. Da ist es auch in der 7. Auflage 2025 so empfohlen und es steht auch beim Kollegen Holland im Würzburger Notarhandbuch in den entsprechenden Kapiteln zur Rückforderung.
Ganz genau. Und dieses sogenannte, wir nennen es jetzt einfach mal in der Folge Optionsmodell, man muss es so sicherlich nicht nennen, aber dann hat man es ganz gut greifbar, auch in der Unterscheidung zu der anderen Gestaltungsmöglichkeit. Das startet letztendlich wie alle Rückforderungsgestaltungen auch mit einem sogenannten Rückforderungsgrund. Man könnte aber vielleicht an dieser Stelle auch sagen, sind keine Rückforderungsgründe, sondern Rückforderungsrechte, um noch einmal diese Unterscheidung deutlich zu machen. Das, was wir alle in unseren notariellen Übertragungsverträgen kennen, eben diese Aufzählung Buchstabe A bis E, die verschiedenen Rückforderungsgründe, hier haben wir das Vorversterben, typischerweise vielleicht noch Scheidung oder sei es der Beitritt in eine Sekte oder sonstiges, vielschichtig gestaltbar. Damit geht es los und jetzt eben diese ein Stück weit Besonderheit bei diesem Optionsmodell, dass nachfolgend an diese Bestimmung dieser Rückforderungsgründe oder eben Rückforderungsrechte nicht automatisch die Entstehung eines Rückforderungsanspruches folgt, sondern das Recht zur Ausübung dieses dann normierten Gestaltungsrechts.
Das ist ja durchaus, also technisch ein Unterschied, ob ich sage, mit dem Vorliegen eines solchen Rückforderungsgrundes, also hier tatsächlich der Erwerber ist vor dem Veräußerer verstorben, entsteht sofort dieser Anspruch? Oder ob ich sage, nein, damit liegt nur eine Voraussetzung vor, unter der der Veräußerer jetzt dieses Recht geltend machen kann, sodass infolge der Geltendmachung dieses Rechtes dann der Anspruch entsteht. Also wenn man es jetzt, wie man es jetzt dogmatisch ganz genau fasst, ist tatsächlich auch umstritten. Also wenn man in die Gestaltungsliteratur guckt, die sich damit intensiver befasst, Wenn man sich jetzt plastisch ein bisschen einfacher vorstellen will, kann man sagen, entweder dieser Anspruch ist einfach bedingt, also nur dadurch, dass ein solcher Rückforderungsgrund vorliegt, oder man kann sich so vorstellen, er kann auch doppelt bedingt sein. Also die erste Bedingung, das muss ein Rückforderungsgrund vorliegen, und die zweite Bedingung, deren Eintritt der Anspruchsinhaber selbst in der Hand hat, ist dann eben die Geltendmachung dieses Rechts. Ja.
Ganz genau. Und ich weiß nicht, ob du mir dabei pflichtest, Andreas, aber man könnte es, wenn man es sich einmal darstellen möchte, vielleicht sagen, dass dieses Optionsmodell in gewisser Weise dann viergliedrig ausgestaltet ist, so zumindest vielleicht zum Verständnis dann auch in der Abgrenzung zu dem, was im BGH-Fall zugrunde lag. Das heißt, wir haben auf der ersten Ebene diese unterschiedlichen Rückforderungsgründe oder Rückforderungsrechte. Im zweiten das Recht zur Ausübung, also dieses Gestaltungsrecht. Nach Ausübung dieses Gestaltungsrechts würde dann der Anspruch, also nach Ausübung der Anspruch auf Rückübertragung bestehen. Und diesen könnte ich dann im Zweifel, beziehungsweise muss diesen geltend machen oder durchsetzen, wenn er nicht freiwillig erfüllt wird, auf vierter Ebene, also die Geltendmachung oder Durchsetzung des Anspruchs. Und diese Viergliedrigkeit, wenn man sie dann jetzt so bezeichnen möchte, ist der entscheidende Unterschied zu dem BGH-Fall zugrunde liegenden Sachverhalt. Wenn eben dieses Optionsmodell nicht gewählt wird, dann kann es eben auch so ausgestaltet sein, dass man sagt, mit Eintritt dieses Rückforderungsgrundes oder vielleicht könnte man in diesem Fall auch sagen Anspruchsgrundes in Abgrenzung zu dem Rückforderungsrecht. Das heißt, die Dinge, die ich natürlich unter den Buchstaben A bis E formuliere, sind die gleichen. Aber im einen sind es Rückforderungsrechte, die zur Ausübung des Gestaltungsrechts begründen, und im anderen Fall sind es Anspruchsgründe, die unmittelbar nach Eintritt zum Entstehen dieses Anspruchs führen. Und dann fällt eben diese zweite Ebene im Optionsmodell Gestaltungsrecht weg, und ich habe unmittelbar mit Eintritt dieses Grundes den Rückforderungsanspruch, und diesen muss ich dann entsprechend im dritten Schritt geltend machen bzw. durchsetzen. Das heißt, du nanntest es eben diese doppelte Bedingung oder eben dieses Gestaltungsrecht, das würde wegfallen, wenn man es eben so ausgestaltet, dass mit Eintritt dieses normierten Anspruchsgrundes der Anspruch auch direkt entsteht.
Man kann sich jetzt fragen, was soll das mit diesem Optionsmodell? Also warum soll jetzt der Übergeber nochmal selber in der Hand haben, ob er diesen Anspruch zur Entstehung bringt oder nicht? Da können wir verweisen auf die sehr ausführlichen Ausführungen beim Kollegen Kraus in seinem Handbuch zur Vermögensnachfolge in der Praxis. Da wird sehr dezidiert dann danach unterschieden, inwiefern sich das auf die Pfändbarkeit auswirkt. Wenn ich nämlich sage, da ist bereits ein Anspruch entstanden, kann der ganz anders pfändbar sein, als wenn ich sage, nee, also dieser Anspruch, der ist jetzt noch nicht voll entstanden, da gibt es immer noch einen Zwischenschritt, der da gemacht werden muss. Etwas plastischer gesprochen ist es natürlich auch so, vielleicht hat es auch so eine gewisse psychologische Komponente, dass man sagt, naja, die Übergeber, häufig ja die Eltern, können sich dann gegenüber ihren Kindern immer noch mal überlegen, ob sie jetzt wirklich diesen Anspruch zur Entstehung bringen wollen. Es wird in der
Stichwort Flexibilität.
Stichwort eben auch Flexibilität. Es wird in der Literatur ja auch einhellig dahingehend empfohlen. Übrigens immer unter Bezugnahme auf einen da sehr grundlegenden Aufsatz von Weser aus der ZEV 1995, Seite 353, der wird häufig zitiert, scheint also einer der ersten gewesen zu sein, die sich damit intensiver befasst haben. Aber wir haben jetzt schon so ein bisschen diese Differenzierung aufgemacht. Für die Beteiligten bei der Beurkundung sind natürlich diese Gründe, unter denen sie zurückfordern können, das viel, viel Interessantere. Ja, also wenn sich der Erwerber scheiden lässt, wenn der Erwerber insolvent wird, wenn der Erwerber verstirbt, wenn das ohne Zustimmung belastet oder veräußert und dergleichen, und dann eben noch diese von dir genannten gruseligen Rückforderungsfälle, ja, also wenn man einer Sekte beitritt oder einer Krankheit unterliegt, die nach einem dieser international anerkannten Kataloge da irgendwie gelistet ist, dann kann man eben das zurückfordern. Das ist ja das für die Beteiligten Entscheidende, aber die genaue Ausgestaltung sozusagen auf technischer Ebene, sagen, naja, wie genau kommt denn dieser Anspruch zustande, die ist ja durchaus für den Vertragsgestalter interessant. Und dazu haben wir jetzt eben hier diese BGH-Entscheidung, die uns durchaus dazu motivieren kann, da nochmal genauer in die eigenen Muster reinzugucken. Es ist nämlich so, dieses Optionsmodell, das du geschildert hast, bei dem der Veräußerer nochmal die Möglichkeit hat, selbst über die Entstehung des Anspruchs zu entscheiden, indem er das Recht erst noch ausüben muss, damit der Anspruch entsteht, das lag dem BGH-Fall gerade nicht zugrunde. Also der BGH hatte diese Klausel vorgelegt bekommen, die ich vorhin schon vorgelesen habe. Ich lese nochmal die wesentlichen Sachen vor. Der Veräußerer ist berechtigt, den Vertragsgrundbesitz zurückzuverlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen eintritt, der Erwerber eben verstirbt und dann eben unter Ziffer Arabisch drittens, der Anspruch ist höchstpersönlicher Natur und nur übertragbar und vererblich, wenn. Also das war die Klausel, die dem BGH vorlag, und der BGH versteht es so, als sei damit gerade nicht das Optionsmodell vereinbart worden, sondern als würde hier im Moment das Versterben des Erwerbers vor dem Veräußerer eben dieser Anspruch auf Rückübertragung entstehen. Und damit haben wir natürlich auch im Hinblick auf die Frage, die uns hier eigentlich interessiert, nämlich was hat es jetzt mit dieser Höchstpersönlichkeit und mit dieser Zulässigkeit der Stellvertretung auf sich, eine ganz besondere Ausgangslage, weil die Ausgangslage hier ist die, dass der Anspruch schon entstanden ist und jetzt darüber zu entscheiden ist, wie sich diese Klausel, der Anspruch ist höchstpersönlicher Natur und nur übertragbar und vererblich, auf die Frage der Stellvertretung auswirkt. Der Fall wäre ein anderer, wenn da klar geregelt wäre, das Recht entsteht erst, wenn einer dieser Rückforderungsgründe vorliegt, und dann muss das Recht noch zusätzlich ausgeübt werden. Und hier wäre geregelt gewesen, das Recht ist höchstpersönlicher Natur, dann wäre sozusagen ein anderer Sachverhalt. Aber man sollte sich eben diese BGH-Entscheidung einmal sozusagen zu Gemüte führen, um dann zu gucken, wie ist es denn vielleicht in den eigenen Vertragsmustern geregelt.
Ganz genau. An dieser Stelle darf ich gerne auch noch einmal einhaken, vielleicht vertiefend diese Dinge auch noch mal aufgreifen. Du hast völlig zutreffend dargestellt, welcher Fall dem BGH-Fall zugrunde lag. Du hast auch schon die entsprechende Formulierung genannt und die Schlagworte. Der BGH macht das daran fest, dass er eben sagt, nach der Formulierung der Klausel ist der Veräußerer berechtigt, zurückzuverlangen, wenn. Und eben, das heißt also, er ist berechtigt, zurückzuverlangen, und das Recht, so sagt der BGH, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen, ist eben nach der Legaldefinition des Paragraphen 194 Absatz 1 BGB ein Anspruch. Wir haben eben diese Unterscheidung genannt. Haben wir ein bloßes Recht zur Ausübung oder haben wir schon den Anspruch auf Rückforderung? Und aus dieser Formulierung mit Blick auf die Legaldefinition des Paragraphen 194 Absatz 1 BGB, daraus folgert der BGH eben, dass wir im konkreten Fall keine Begründung eines reinen Rückforderungsrechts haben, sondern eben schon diesen Anspruch mit Eintreten dieses Anspruchsgrundes. Das zum einen.
Das ist die Randnummer 20 in der Entscheidung. Und wenn man sich das anguckt, woran der BGH jetzt genau festmacht, dass wir hier nicht das Optionsmodell zu entscheiden hatten, also dass der BGH sich nicht über das Optionsmodell Gedanken machen musste, sondern über diesen bereits durch Vorliegen eines Rückforderungsgrundes entstehenden Anspruch. Diese Formulierung entspricht ja doch relativ nahe auch den Formulierungen, die man in den klassischen Musterbüchern findet. Also obwohl diese Gestaltungsliteratur davon ausgeht, dass natürlich das Optionsmodell gemeint sein muss. Also da ist durchaus die Interpretation des BGH selbstverständlich in sich schlüssig und soll jetzt hier auch nicht in keinster Weise kritisiert werden, zumal der BGH auch durch die Zitate in der Entscheidung zeigt, dass er die Gestaltungsliteratur gesehen hat. Aber es ist doch so, dass man da vielleicht überrascht sein kann, dass man das so versteht. Ja.
Ganz genau. Das heißt, ich glaube, wenn ich mal zum Geschäftsführer rüberschaue, wir geben ja keine Gestaltungsempfehlungen ab. Ist zumindest mein Kenntnisstand.
Ist immer noch so.
Der Geschäftsführer
hat sich nicht
geändert.
Ja.
Trotzdem wird man wahrscheinlich mit Blick auf diese durchaus, also die in der Theorie leuchtet diese Unterscheidung ein. Die Frage ist tatsächlich, wie mache ich sie sprachlich auch klar? Die Verträge möglicherweise eben so zu formulieren, dass Raum für Zweifel gar nicht bleibt. Also wenn wir eben sagen, es geht um dieses Gestaltungsrecht zur Ausübung, könnte man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, je deutlicher ich klarstelle, dass ich in diesem Bereich bin, desto geringer ist das Risiko, dass wenn denn mal mein Vertrag beim Gericht oder beim BGH im Speziellen landen würde, ein Gericht eben daraus schießen würde, nee, es ist doch eben nicht das Optionsmodell. Mhm.
Also in einem der Handbücher steht auch ganz klar in der Formulierungshinweise drin, man möge formulieren, ohne dieses Verlangen entsteht der Anspruch nicht. Ich denke, das ist eindeutig, ja. Aber klar, das ist wahrscheinlich eben nicht in allen Mustern so vorgesehen.
Ganz genau. Das zum einen aufgreifend, zum anderen aufgreifend noch zu den Dingen, die du eben sagtest. Das heißt, wir sind gerade oder wir haben diese erste Unterscheidung, in welchem Bereich sind wir überhaupt? Das haben wir jetzt ausführlich dargestellt, in welchem Bereich wir sind. Und dann ist eben die Frage, wie wirkt sich, je nachdem, in welchem Bereich ich denn bin, das Wörtchen höchstpersönlich aus. Und da trifft der BGH die folgende Unterscheidung. Es gibt einen Unterschied zwischen der Höchstpersönlichkeit einer Willenserklärung und der Höchstpersönlichkeit eines Anspruchs. Kurz jetzt auf den Fall eingehend, den wir hier nicht haben. Im Optionsmodell würde man also sagen, man hat das Gestaltungsrecht zur Ausübung, also diese Willenserklärung, das Rückforderungsverlangen auszuüben. Und da sagt der BGH, wenn man einen solchen Fall hat, dann geht es um, dann eben sagt, dieses Gestaltungsrecht ist höchstpersönlich. Dann bedeutet die Höchstpersönlichkeit den Ausschluss
der Stellvertretung.
Das heißt, auch das führt der BGH nochmal aus, ist letztendlich aber auch unklar. Natürlich kann man das Recht zur Stellvertretung rechtsgeschäftlich ausschließen. So auch in diesem Fall. Und wenn ich eben ein höchstpersönliches Gestaltungsrecht habe, dann ist dieses Gestaltungsrecht nicht durch Stellvertretung ausübbar.
Mhm. So ist es nach der gesetzlichen, also nach der Fassung des BGH in dieser Entscheidung ausgeführt, und aus meiner Sicht ist das auch auf dogmatischer Ebene zweifellos richtig. Also das stimmt, diese Unterscheidung zwischen Anspruch und Recht, die hier getroffen wird, oder hier Anspruch und eben höchstpersönlichen Willenserklärungen und Rechtsgeschäften, die ist überzeugend. Der BGH kommt eben dazu, weil er davon ausgeht, dass hier die Höchstpersönlichkeit des Anspruchs vereinbart ist, dazu, dass man zwar sagt, naja, also so ein höchstpersönlicher Anspruch, der soll in der Regel nicht abtretbar sein, das ist damit gemeint. Das heißt aber nicht, dass sozusagen die Stellvertretung hier ausgeschlossen sein soll. Das ist ein Unterschied zwischen eben der Höchstpersönlichkeit eines Anspruchs und der Höchstpersönlichkeit oder der Anordnung der Höchstpersönlichkeit einer Willenserklärung oder eines Rechtsgeschäfts im Übrigen.
Ja. Ganz genau, das heißt, wenn ich jetzt noch einmal zurückkommen darf auf diese Unterscheidung, die ich eingangs nannte. Man kann vielleicht sagen, dieses Optionsmodell ist in gewisser Weise viergliedrig ausgestaltet und das andere Modell eben nur dreigliedrig. Wenn ich also im Optionsmodell bin, also die Frage ist, an welchem diesem Gliederungspunkt knüpfe ich das Wort höchstpersönlich an? Mhm. Wenn ich es beim Optionsmodell eben an die zweite Ebene Gestaltungsrecht anknüpfe, dann bedeutet das Stellvertretung ausgeschlossen. Würde aber natürlich auch die Gestaltungsoptionen sind natürlich vielfältig. Wenn ich im Optionsmodell bin und dieses Wort höchstpersönlich aber ausdrücklich an die Ausübung des Anspruchs Ausübung des Gestaltungsrechts anknüpfe, dann wären wir natürlich wieder mit der Begründung an dem Gliederungspunkt wie im BGH-Fall, also Höchstpersönlichkeit eines Anspruchs, Stellvertretungsausschluss in der Regel nein. Mhm. Und genauso diese Aussage trifft der BGH auch nochmal in seiner Entscheidung. Wird nämlich gesagt, jetzt auf den BGH-Fall zurückgehend, also Rückforderungsanspruch höchstpersönlich bedeutet keine Stellvertretungsausschluss, sondern die bloße Nichtabtretbarkeit. Mhm. Er sagt aber eben auch, wenn denn jetzt, was in dem konkreten Fall nicht der Fall war, aber die Geltendmachung bzw. die Durchsetzung des Anspruchs höchstpersönlich ausgestaltet wird, dann wäre man wieder in dem Bereich, dass eine Stellvertretung nicht zulässig sein soll.
Müsste aber dann ja ausdrücklich geregelt sein.
Es geht jetzt über das, was hier im konkreten Fall formuliert wurde, hinaus. Mein Bestreben oder meine Absicht damit war es nur nochmal zu verdeutlichen. Es macht einen entscheidenden Unterschied, an welcher Stelle bzw. worauf ich die Höchstpersönlichkeit beziehe. Mhm. Für die Frage, bedeutet das einen Vertretungsausschluss oder
eben nicht? Oder nicht, ja. Also der BGH nennt in der Entscheidung auch zwei ganz griffige Beispiele dafür, wann Ansprüche höchstpersönlich sein können, zwar auch schon von Gesetzes wegen. Einmal bei dem Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers, den kann man nicht abtreten, und auch bei Unterhaltsansprüchen nach Ehescheidung. Auch die sind höchstpersönlich ausgestaltet und damit nicht abtretbar. Aber man wird ja gerade bei Unterhaltsansprüchen nach Ehescheidung ist ja auch, in den allermeisten Fällen die Geltendmachung nicht höchstpersönlich durch den anspruchsberechtigten Ex-Ehegatten, sondern da wird natürlich immer im Wege der Stellvertretung dann der Anspruch auch geltend gemacht. Deswegen, da zeigt sich eigentlich ganz gut. Und also bezogen wieder auf unseren Fall führt es dann dazu, dass wir sagen, naja, der Anspruch soll ja hier höchstpersönlich sein, so ist es formuliert. In der Klausel, ich werfe nochmal einen Blick auf die genaue Formulierung, also der Anspruch ist höchstpersönlicher Natur, so heißt es eben ausdrücklich, und nur übertragbar und vererblich, wenn er vom Veräußerer zu Lebzeiten geltend gemacht wurde. Also das ist gewissermaßen doppelt, ja. Ja. Weil das sich aus dieser Höchstpersönlichkeit dann eben nur ergeben kann, naja, grundsätzlich halt nicht übertragbar, mit der hier dann eben getroffenen Einschränkung, dass er übertragbar und vererblich sein soll, wenn er vom Veräußerer zu Lebzeiten geltend gemacht wird. Das heißt aber nicht, dass wir da keine Stellvertretung zulassen wollten nach der Regelung, die hier getroffen wurde und wie der BGH dann auch, aber das werden wir jetzt nicht mehr ausdrücklich vertiefen, ausführt, auch eben dem Willen der Parteien entsprechend, dass das hier wohl so gewollt gewesen sein mag. Aber da muss man sich schon so ein bisschen damit befassen. Also was bedeutet es denn, wenn ich hier die Stellvertretung ausschließe? Welche Situationen können denn eintreten? Also wenn ich wirklich sage, das ist höchstpersönlich, ja, also keine Stellvertretung, gar nichts, und dann wird aber der Rückübertragungsberechtigte vielleicht geschäftsunfähig oder wie auch immer, und es gibt einen anderen Bedarf vielleicht für die Stellvertretung, dann kann man es halt nicht mehr geltend machen, weil dann geht es nicht mehr, dann ist es eben höchstpersönlich auch betreffend der Geltendmachung des Anspruchs. Andererseits kann es durchaus sinnvoll sein, und so wird es auch in vielen Handbüchern empfohlen, die Ausübung des Rechts eben höchstpersönlich zu gestalten, sodass man sagt, naja, also diese Entscheidung darüber, ob das Rückübertragungsverlangen jetzt geltend gemacht werden soll, die soll wirklich nur der Veräußerer treffen können und niemand sonst.
Ja. Ganz genau.
Aber das kann eben passieren, dass wenn man hier so ein bisschen mit der Formulierung nicht genau aufpasst, dass dieses höchstpersönlich sozusagen auf die falsche Gliederungsebene rutscht und ich dann eben dazu komme, dass ja, ich etwas als höchstpersönlich ausgestalte, was ich vielleicht gar nicht als höchstpersönlich ausgestalten wollte. Ja.
Das muss man natürlich auch sagen. An dieser Stelle, natürlich, es gibt gute Gründe, die für dieses Optionsmodell sprechen. Am Ende, je nach dem Willen der Beteiligten, aber auch jetzt die Frage, ob die Stellvertretung ausgeschlossen sein soll, an welcher Stelle ja oder nein, gibt es natürlich nicht zwingend ein richtig oder falsch, sondern maßgeblich natürlich das, was die Beteiligten wollen. In der Regel dürfte es aber wahrscheinlich dem Willen der Beteiligten entsprechen. So wird es häufig eben auch gemacht, dass dann das Ob der Entscheidung tatsächlich, also Geltendmachung, Ausübung des Gestaltungsrechts tatsächlich beim Veräußerer liegen soll. Mhm. Weiteres eben nicht, aber das muss man natürlich auch nochmal sagen, wie das letztendlich allgemein für die Gestaltungen ist. Nur weil es jetzt in dem BGH-Fall entsprechend so gemacht war oder in anderen Fällen anders, natürlich ist der Rat, ist im konkreten Fall so auszugestalten, wie es dann eben dem Willen der Beteiligten
auch entspricht. Also, dass die Anspruchsgeltendmachung tatsächlich nur höchstpersönlich erfolgen kann, also ohne dass Stellvertretung da nicht zulässig sein soll, also das wird in den seltensten Fällen dem Willen der Parteien entsprechen.
Ich will damit nur sagen, es geht. Also wenn man es denn machen will,
genau, aber der BGH sagt ja hier auch, es wäre ja völlig, also dann müssten die ja selber die Anträge, also ist ja auch ein gewisser emotionaler Konflikt dann gegenüber den Kindern zu sagen, so ich mache es jetzt direkt selber dir gegenüber geltend. Und ich müsste ja dann auch mein Anspruchsziel korrekt formulieren. Ist ja gar nicht so einfach hier auf Erklärung der Auflassung, Abgabe der entsprechenden Bewilligung und so weiter. Also hier durchaus naheliegend, dass die Eltern sich vielleicht das Ob der Entscheidung irgendwie zurückbehalten wollten. Das haben sie aber leider nicht vereinbart. Ja? Während sozusagen die konkrete Durchführung der Rückforderung selber dann sicherlich auch qua Stellvertretung ermöglicht werden sollte. Es gibt noch eine interessante Andeutung in der Entscheidung, in der Randnummer 24, ganz am Ende, die wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber die ist interessant, weil der BGH da einen Bezug herstellt zur Existenz einer General- und Vorsorgevollmacht. Also er sagt, naja, wenn jetzt da eine General- und Vorsorgevollmacht schon besteht in dem Zeitpunkt, in dem das vereinbart wird, dann kann man ja sagen, naja, das Ob der Entscheidung, also das Ob der Geltendmachung, das Ob der Ausübung des Gestaltungsrechts und dergleichen, das liegt ja dann nicht mehr zwingend in den Händen des Veräußerers, weil dann gibt es ja zu diesem Zeitpunkt schon jemanden, der das für ihn geltend machen kann. Also an der Stelle ist, ohne dass es jetzt für den konkreten Sachverhalt entscheidend war, was ganz Interessantes angedeutet, was auch nochmal vielleicht für den Vertragsgestalter Anlass sein kann, diesen Aspekt der Höchstpersönlichkeit und dem Aspekt der Wahl des richtigen Modells, Optionsmodell ja oder nein, eben Futter zu geben, ja, wie man da was, also auch vielleicht unter dem Hinblick, was wollen die Parteien, ist denen klar, dass sie ja schon Vorsorgevollmacht erteilt haben, klar kann man jetzt ja widerrufen, ja, aber dass da eben die Frage, wer macht es denn am Ende geltend, gar nicht zwingend so klar ist, wie man vielleicht meint. Also da ist Musik drin in der Randnummer 24,
genau.
Das muss man schon sagen. Wir haben die Entscheidung auch zusammengefasst für einen der folgenden D&I-Reports. Voraussichtlich kommt zum D&I-Report Nummer 2, also der Februar-Report für diesen Jahr. Im Praxishinweis heißt es dann, die Entscheidung bietet Anlass, dass man die im Notarbüro verwendeten Vertragsmuster für Grundstücksüberlassungen sozusagen im Hinblick auf diese Höchstpersönlichkeit der Ausübung der Option, wenn man das Optionsmodell eben gewählt hat, einmal überprüft. Gerade deswegen, weil wir zwar die Annahme des BGH, dass hier nicht das Optionsmodell gewählt war, für absolut vertretbar halten, aber dennoch die ja, die Formulierung, das haben wir auch selber gemerkt beim ersten Mal durchlesen, wir hätten es vielleicht auch nicht sofort gesehen. Also das ist schon...
Ist eine schwierige Unterscheidung.
Also, ja, schwierige Unterscheidung, ja.
Genau, nur um das nochmal zu verdeutlichen, also in der Klausel war es eben die, also die Berechtigung zurückzuverlangen. Andererseits wird bei Wahl des Optionsmodells auch manchmal davon gesprochen, dass eben dieses Recht oder dieses Gestaltungsrecht zur Ausübung das sogenannte Rückforderungsverlangen sei. Da kann man sich tatsächlich die Frage stellen, wo denn da noch die entsprechende Grenze gezogen werden kann. In dem BGH war es vielleicht aber auch ein Stück weit, ohne dass ich das jetzt so komplett nachvollziehen kann, ein Stück weit die Kombination der Formulierungen. Also wir haben zum einen die Berechtigung zurückzuverlangen, wo man eben zutreffenderweise mit dem BGH sagen kann, das ist doch das, was im 194 für die Legaldefinition des Anspruchs steht. Wir haben dann im Folgenden ausdrücklich gesagt, dass der Anspruch höchstpersönlicher Natur ist und nicht eben das Gestaltungsrecht. Sonst könnte man sich eben noch fragen, sind die Dinge hier vielleicht missverständlich oder ausgedrückt, oder sagt dann eben, dass die folgende Formulierung, dass ursprünglich vielleicht doch ein Gestaltungsrecht gemeint war, und die Aussage noch in der Klausel, dass es sich um Anspruchsgründe handeln würde und eben nicht um Rückforderungsrechte. Das heißt eben, diese Formulierung im Folgenden, dass immer von Anspruch die Rede war und das eben zu dem passt, was im ersten Satz geregelt war, nämlich die Berechtigung, ein Tun oder Lassen zu verlangen. Ich glaube, dass das ein Stück weit die Kombination war, dass man in diesem Fall dann auch völlig zu Recht gesagt hat, dass da kann nicht mehr vom Optionsmodell die Rede sein.
Also der Überlassungsvertrag datiert aus dem Juni 2012. Der ist jetzt auch noch nicht irgendwie Jahrzehnte alt, aber so eben hier der Tatbestand dieser BGH-Entscheidung. Ja, Fabian, vielen Dank. Ist ein neues Format. Müssen wir uns vielleicht so ein bisschen eingrooven, wie man es didaktisch am besten aufbaut. Aber ich bin fürs Erste ganz zufrieden.
Ich danke ebenso. Die Messlatte liegt jetzt so für dieses Format. Ja, oder auch nicht. Das muss jeder für sich selbst beurteilen.
Werden wir dann sehen, wenn die nächsten Kolleginnen und Kollegen hier sitzen für die nächsten Entscheidungen. Also wir haben es doch auch ja als Entscheidung der Woche ausgewählt. Es wird auch auf der Homepage des D&I erscheinen. Wir haben es im D&I-Report besprochen. Also wir meinen schon, dass das eine zentrale Entscheidung des 5. Zivilsenats des BGH für die notarielle Praxis ist, die man im Auge behalten sollte. Die wird sicherlich auch auf der einen oder anderen Fortbildung aufgegriffen. Und zumindest kann sie Anlass dazu bieten, dass man sich mal über die eigenen Klauseln eben Gedanken macht. So, wie ist es, welches Modell habe ich denn eigentlich genau? Ja. Und ist denn bei mir die Höchstpersönlichkeit so geregelt, dass ich auch dem Willen der Beteiligten dann entspreche mit der entsprechenden Formulierung? Okay, gut, na dann, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.